Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Sirene des Körpers, dem Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. In der vergangenen Woche haben wir uns mit dem Thema Neurosignale auseinandergesetzt. In dieser Episode hatte ich das Vergnügen, Mike Stecker als meinen Gast zu begrüßen. Mike ist Physiotherapeut in Köln, spezialisiert auf Neurologie. Unsere Diskussion erstreckte sich über ein breites Spektrum, einschließlich dem grundlegenden Verständnis der Neurologie als Ganzes, sowie der Merkmale und Auffälligkeiten von neurosensorischen Signalen. Mike teilte sein Fachwissen über neue Technologien, er sprach über die Wichtigkeit von Atmung und mentaler Gesundheit. Wir erkundeten die vielschichtigen Facetten eines bestimmten Schlafstörungstypes, seine Auswirkungen auf das Nervensystem und wie die Physiotherapie als Schlüsselkomponente in der Behandlung agiert. Es ging unter anderem darum, wie Schnarchen, Schlafaussetzer und Schlafapnoe neurologische Prozesse beeinflussen und den erschreckenden Erkenntnissen von weitreichenden Auswirkungen bis hin zu dem Risiko des Schlaganfalls. Für mich eine emotionale Folge mit viel Tiefgang. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an dich, mein lieber Mike. Kennst du das Gefühl, wenn du jeden kleinen Stich, jede minimale Unregelmäßigkeit in deinem Körper spürst und plötzlich beginnst, dich zu fragen, ob etwas Ernsthaftes dahinter steckt? Wenn der Herzschlag schneller wird, nicht nur aus körperlicher Anstrengung, sondern aus der Furcht vor dem Unbekannten? Manchmal schleicht sich eine unaufhörliche Besorgnis in deine Gedanken ein, die sich um mögliche Krankheiten dreht, die deinen Verstand gefangen nimmt. Dein Körper sendet dir Signale, die deine Ängste noch verstärken könnten, obwohl es keine klaren Beweise gibt. Du fängst an, dich in einem ständigen Zustand der Wachsamkeit zu befinden, auf der Suche nach Anzeichen, die dein Inneres in Aufruhr versetzen. In diesem Moment könntest du möglicherweise auf etwas stoßen, das in Richtung einer bestimmten seelischen Gesundheitsstörung deutet, ohne dass das Wort selbst ausgesprochen wird. Heute ist es mir wieder eine besondere Freude, erneut einen Gast mit seinem Erfahrungsbericht zu begrüßen. Es geht heute um Hypochondrie. Hallo, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich bin maximal erfreut und sehr gespannt auf unser Gespräch.
Hi Pierre.
Lass uns direkt loslegen, ich kann es kaum erwarten und für mich nicht immer einfach, mit welcher Frage ich starte, aber ich will gleich direkt sein. Könntest du uns einen Einblick in deine persönliche Erfahrung mit Hypochondrie geben? Wann wurde dir klar, dass du scheinbar damit zu tun hast?
Ja, klar. Also, weißt du, nach meinem Studium, direkt nach dem Diplom, war ich in so einer Phase, wo ich dachte, wow, jetzt muss ich wirklich in das Berufsleben eintauchen. Die Studienzeit war vorbei und plötzlich stand ich da und musste Verantwortung tragen. Ich war also kein Student mehr. Und du weißt ja, als Student hat man so eine Art Schutzschild, oder? Man denkt, man hat ewig Zeit, alles kommt schon irgendwie, man macht sich weniger Gedanken um so Dinge wie Krankheiten. Aber dann, als das real wurde, hatte ich so plötzlich so viel Zeit, über meinen Körper nachzudenken. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo diese Hypochondrie bei mir dann durchkam. Ja, jedes kleine Wehwehchen wurde für mich zu so einer riesigen Sache. Ein Kopfschmerz, oh Gott, das könnte ein Tumor sein. Husten, vielleicht so eine Lungenkrankheit. Es war echt wild, wie mein Gehirn plötzlich in den Overdrive ging. Ja, das Ding ist, ich hatte vorher noch nie so über Krankheiten nachgedacht, aber mit der Verantwortung, nicht mehr Student zu sein und diese neue Rolle in der Erwachsenenwelt, würde ich mal so sagen, kam auch diese Angst. Es war, als ob mein Gehirn einen Weg suchte, um mit all dem Druck umzugehen. Ja, und dann hatte sich halt auf meine Gesundheit gestürzt. Und weißt du, was echt verrückt ist? Obwohl ich wusste, dass es so irrational war, fühlte es sich so echt an. Jede Angst, jede Sorge, es war, als ob mein Körper und mein Gehirn nicht mehr auf der gleichen Seite waren. Das war echt eine harte Zeit für mich. Aber ja, das war so der Moment, wo mir klar wurde, dass ich mit Hypochondrie zu tun hatte. Es war wie so ein Weckruf für mich und dass ich wirklich Hilfe brauchte und dass ich lernen musste, mit diesen Ängsten umzugehen. Witzig ist auch, jedes Mal, wenn ich in meinem Leben einen neuen Lebensabschnitt beginne oder was Neues anpacken will, sei es ein Karrieresprung, ein Wohnortwechsel oder was auch immer, ja, diese Hypochondrie schlägt wieder zu. Es ist fast so, als würde mein Gehirn sagen, hey, du machst hier was Neues, lass uns doch mal überprüfen, ob mit dir alles okay ist. Und ehe ich mich versehe, bin ich wieder in diesem Strudel aus Gedanken und Sorgen gefangen.
Ja, total interessant. Und ich habe mich im Vorfeld natürlich vorbereitet und mich auch mit Symptomen, Signalen, Sirenen beschäftigt. Und da würde mich in dem Zusammenhang interessieren, wie hat sich die Hypochondrie in deinem Alltag bemerkbar gemacht? Also welche Auswirkungen hatte sie auf deine Lebensqualität?
Also, wo fange ich an? Die Hypochondrie hat so ziemlich jeden Bereich meines Lebens beeinflusst, besonders in Momenten, wo ich sehr viel Zeit hatte. Du kennst das ja, manchmal, wenn du richtig glücklich bist oder wenn du vor einer neuen Herausforderung stehst, denkst du, alles läuft rund, aber genau dann, zumindest bei mir, kam die Hypochondrie und dachte sich, hey, Hier ist so ein Moment, den ich wirklich ruinieren könnte. Zum Beispiel, als ich meinen neuen Traumjob begann. Anstatt einfach nur glücklich und erleichtert zu sein, begannen die Gedanken, was ist, wenn ich jetzt krank werde und nicht arbeiten kann? Statt mich auf meine neuen Aufgaben zu konzentrieren, saß ich da, googelte Symptome und malte mir die schlimmsten Szenarien aus. Ja, echt nicht ideal, besonders wenn du so einen neuen Job hast und das startest und einen guten ersten Eindruck hinterlassen möchtest, ne? Ja, oder die Zeiten, wenn ich viel Freizeit hatte. Man sollte denken, das wäre entspannend, oder? Aber für mich war es oft so eine Einladung für die Hypochondrie. Stell dir vor, du sitzt zu Hause, willst dich ein bisschen entspannen und statt dich auf einen Film oder ein Buch zu konzentrieren, denkst du, ja, warum zwickt denn jetzt mein Arm? Was ist denn das für ein Zeichen? Ist das was Schlimmes? Und selbst in Momenten, in denen alles perfekt schien, hatte ich so ständig so einen kleinen Gedanken im Hinterkopf. Aber was ist, wenn? Ein tolles Date zum Beispiel. Wir sitzen da, lachen, alles ist perfekt. Und dann denke ich plötzlich, mein Herz rast. Ist das normal? Ist das Aufregung? Sollte ich ins Krankenhaus?
Wow, finde ich bemerkenswert und kann ich mir total gut vorstellen, dass sich das massiv im Alltag manifestiert und dann natürlich auch zum täglichen Begleiter wird. Und wenn wir dann nochmal zu den Signalen gehen, gibt es Gedanken oder Szenarien, die bei dir typischerweise Ängste auslösen? Also spezifische Triggerelemente oder Situationen, die deine Ängste und Gedanken verstärken?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gab einige Triggerelemente in Situationen, die bei mir diese hypochondrischen Ängste ausgelöst oder verstärkt haben. Zum Beispiel Internetdiagnosen, ganz großes Thema. Jedes Mal, wenn ich irgendein Symptom gegoogelt habe, war ich am Ende überzeugt, dass ich irgendeine seltene, ernsthafte Krankheit habe. Dr. Google war definitiv nicht mein Freund. Ein einfacher Kopfschmerz wurde plötzlich zu einem Hirntumor oder ein Magenknurren zu einer ernsten Darmerkrankung. Oder auch Geschichten von anderen, wenn Freunde oder Familien von Krankheiten erzählten, von denen sie gehört hatten oder die jemand betraf, den sie kannten, ging bei mir sofort der Alarm los. Selbst wenn es nicht wirklich relevant für mich war, konnte ich nicht anders, als zu denken, was ist, wenn ich das auch habe? Oder sogar medizinische Sendungen, das klingt vielleicht komisch, aber TV-Sendungen oder Dokumentationen über Krankheiten oder medizinische Notfälle waren für mich echt so ein Trigger. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich identifizierte mich ständig mit den Patienten und stellte mir vor, dass ich eventuell die gleichen Symptome hatte. Sei es auch physische Veränderungen, wenn ich beispielsweise einen neuen Leberfleck bemerkte oder wenn ein Alter sich veränderte, kam sofort ein Gedanke auf wie, boah, das könnte jetzt aber Hautkrebs sein, oder? Vor allem auch Stress oder große Veränderungen. Wie ich schon erwähnt habe, wenn ich vor einer neuen Herausforderung stand oder einen neuen Lebensabschnitt begann, verstärkte sich meine Hypochondrie. Es war, als ob mein Körper und Gehirn so eine Art Stressreaktion darauf hatten und diese Reaktion manifestierte sich in gesundheitlichen Ängsten. Ja, es war oft wirklich schwer, diese Gedanken und Triggersituationen zu kontrollieren. Ich musste lernen, dass nicht jedes Symptom oder jede körperliche Veränderung ein Zeichen für eine ernsthafte Krankheit ist. Aber genau diese Triggersituationen haben definitiv dazu beigetragen, dass meine Ängste im Alltag immer wieder aufgeflammt sind.
Okay, verstehe. Und dann stellt sich mir direkt die Frage, wie du mit diesen Ängsten und Gedanken umgehst, wenn sie auftreten. Hast du für dich bewährte Bewältigungsstrategien, also Techniken oder Ansätze, um die Situation umgehen zu können, also Methoden, die besonders hilfreich sind?
Ja, definitiv. Also ich habe über die Jahre hinweg einige Methoden gefunden, die mir geholfen haben, diese Ängste in den Griff zu kriegen. Erstmal, und das war wahrscheinlich auch das Schwierigste für mich, ich lasse die Finger von Dr. Google. Das war so ein echter Gamechanger für mich. Früher bei jedem kleinen Ziepen war ich sofort online und habe nach Symptomen gesucht, was oft dazu führte, dass ich nur noch ängstlicher wurde. Jetzt vertraue ich mehr auf meinen Körper und wenn ich wirklich besorgt bin, wende ich mich direkt an einen Arzt. Ein weiterer großer Wendepunkt waren die vielen Persönlichkeitsbücher, die ich in den letzten 3 Jahren gelesen habe. Sie halfen mir dabei, meine Gedanken und Reaktionen besser zu verstehen und wie ich mit ihnen umgehen kann. Es war faszinierend zu lernen, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir unsere Denkmuster auch ändern können. Meditation, Atemtechnik wurden auch zu meinen besten Freunden. Jedes Mal, wenn ich anfing, mich in meinen Ängsten zu verlieren, nahm ich mir einen Moment, atmete tief durch und zentrierte mich. Das half mir wieder, mich mit der Gegenwart zu verbinden und diese spiralförmigen Gedanken zu stoppen. Ja, während meiner Lese- und Forschungsreise habe ich auch gelernt, dass unser Gehirn oft Schwierigkeiten hat, zwischen der Realität und den Gedanken in unserem Kopf zu unterscheiden. Es reagiert auf beängstigende Gedanken, als wären sie wirklich reale Bedrohungen. Selbst wenn es keinen realen Grund zur Sorge gibt, das erklärt auch, warum ich manchmal körperliche Symptome gefühlt habe, die durch meine eigenen Ängste und Gedanken ausgelöst wurden. Ja, aber diese Erkenntnis öffnete mir auch die Augen für die Macht unserer Gedanken und wie sie wohl positiv als auch negativ eingesetzt werden können. Wenn das Gehirn nicht zwischen Gedanken und Realität unterscheiden kann, dann bedeutet das auch, dass ich es zu meinem Vorteil nutzen kann, oder? Ich habe gelernt, positive Affirmationen und Visualisierungen als Werkzeug zu nutzen, um mein Gehirn in eine positivere und gesündere Richtung zu lenken. Ja, anstatt mich auf das zu konzentrieren, was schiefgehen könnte, konzentriere ich mich jetzt darauf, was wirklich alles gut laufen kann. Dieser Ansatz hat mich nicht nur bei meiner Hypochondrie geholfen, sondern auch in anderen Bereichen meines Lebens, wie zum Beispiel bei der Arbeit, in meiner Beziehung. Es war wirklich wie so eine komplette Neuprogrammierung meiner Denkweise und jetzt bin ich wirklich dankbar, diese Technik entdeckt zu haben. Und weißt du was? Trotz all den Herausforderungen, die Hypochondrie mit sich gebracht hat, sehe ich auch das Positive darin. Es hat mich dazu gebracht, mein Leben noch gesünder und bewusster zu gestalten. Ich habe meine Ernährung verbessert, mache regelmäßig Sport und habe noch eine tiefere Verbindung zu meinem eigenen Körper aufgebaut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn ich nicht mit diesen Angststörungen zu kämpfen gehabt hätte, ich nicht da wäre, wo ich heute bin. Ja, also es hat mich in vielerlei Hinsicht stärker gemacht und mich gelernt, wie wichtig es ist, auf meinen eigenen Körper und Geist zu achten. Es war definitiv eine Reise, aber eine, die viele wertvolle Lektionen mit sich brachte.
Finde ich total interessant. Wir können mit derartigen Strategien definitiv viel erreichen. Atmung, innere Ruhe, Meditation, mentale Gesundheit ist so wichtig, um nicht nur bei diesem Thema, sondern in allen erdenklichen Lebenslagen ganz bewusst bei uns zu sein. Aber es gab doch bestimmt Momente, in denen du dich von deinen Ängsten überwältigt gefühlt hast. Also herausfordernde Momente mit intensiven Ängsten. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es gab wirklich Momente, in denen ich mich komplett von meinen Ängsten überwältigt fühlte, besonders in soziale Situationen, wo Gesundheitsthemen aufkamen, wie ich schon bereits erwähnt habe, fühlte ich mich echt oft wie so einem Strudel von Sorgen und Was-Wenn-Gedanken. Zum Beispiel war ich mal auf einer Veranstaltung, als jemand über eine bestimmte Krankheit sprach. Plötzlich schienen alle meine Gedanken sich darauf zu konzentrieren und ich fing an meinen eigenen Gesundheitszustand zu zweifeln. Und wenn es wirklich schlimm wird, gebe ich erst Ruhe, wenn ich beim Arzt war und er mir dann auch bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Und kaum hat er gesagt, dass alles in Ordnung ist, verschwinden meine ganzen Symptome auf einmal schlagartig. Es ist echt faszinierend und gleichzeitig auch ein wenig skurril, wie das Gehirn manchmal arbeitet. Ja, so, wie gehe ich nun damit um, wenn ich mich überwältigt fühle? Ehrlich gesagt, hat mir das Reden sehr viel geholfen. In solchen Momenten suchte ich oft das Gespräch mit jemandem, dem ich vertraute. Sei es ein Freund, ein Familienmitglied, meine Frau zum Beispiel oder meine Eltern. Das Teilen meiner Gedanken und das Hören einer anderen Perspektive half mir sehr, sehr oft, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Und was ich besonders wertvoll fand, war die Zuversicht anderer. Wenn jemand, den ich sehr schätze und respektiere, mir versichert, hey, es ist alles in Ordnung und ich mir nur unnötig Sorgen mache, hilft mir das enorm. Es war so, als würde ich einen Realitätscheck bekommen, der mir half, meine Ängste in den Griff zu bekommen.
Definitiv kein leichter Umgang. Und dann würde mich natürlich interessieren, ob du professionelle Hilfe in Anspruch genommen hast, eine Art Therapie. Und die Frage, gibt es da bestimmte Behandlungsansätze? Und wie hat sich deine Sichtweise auf die Hypochondrie verändert?
Ja, ich habe tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch genommen und mich für eine Verhaltenstherapie entschieden. Dieser Schritt war für mich ziemlich wichtig, weil ich erkannt habe, dass ich allein vielleicht nicht alles bewältigen kann. Und ich muss sagen, es hat mir schon sehr geholfen. Die Therapie hat mir dabei geholfen, meine Denkmuster zu erkennen und zu verstehen, warum ich auf bestimmte Dinge genauso reagiere. Aber hier ist der Knackpunkt und das habe ich während der Therapie wirklich gelernt. Letztendlich bin ich derjenige, der den größten Einfluss auf meine Heilung und meinen Umgang mit der Hypochondrie hat. Es ist, als hätte mir die Therapie das Werkzeug in die Hand gegeben, aber ich bin derjenige, der es nutzen muss. Weil niemand wird um 2 Uhr morgens an meiner Tür klopfen und sagen, hey, ich weiß jetzt ganz genau, was dir hilft. Nein, das ist meine eigene Verantwortung. Also es ist eine simple Sache. Wenn ich aktiv an mir arbeite und mich stets verbessern will, wird mein Leben einfacher und klarer. Wenn ich das nicht tue, wird es zäh und kompliziert. Es ist ein ständiger Prozess der Selbstreflexion und des Lernens, aber das ist es auf jeden Fall wert. Das Schöne ist, dass ich jetzt die Kontrolle darüber habe, wie ich mit meiner Hypochondrie umgehe und das gibt mir ein ganz großes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Es hat mir gezeigt, dass ich nicht Opfer meiner Umstände oder meiner Ängste bin, sondern dass ich die Kraft habe, mein Leben selbst zu gestalten. Und das ist ein ziemlich ermutigendes Gefühl.
Ja, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen, aber ich würde dich gerne noch fragen wollen. Welche Ratschläge würdest du anderen geben, die ebenfalls mit Hypochondrie zu kämpfen haben?
Eine gute Frage. Auf jeden Fall Selbstakzeptanz. Erkenne an, dass du mit der Hypochondrie zu tun hast. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt zur Heilung. Es ist okay, Angst zu haben oder sich Sorgen zu machen. Du bist nicht allein und es ist nichts, wovor du dich schämen musst. Und such dir auf jeden Fall Unterstützung, ob das nun ein Therapeut, eine Selbsthilfegruppe oder einfach nur ein guter Freund ist. Sprich über das, was du fühlst. Manchmal ist es einfach nur hilfreich, von jemandem zu hören, dass wirklich alles okay ist. Und informiere dich. Während Dr. Kugel nicht oft so dein Freund ist, kann es wirklich hilfreich sein, sich wirklich über das Wesen der Hypochondrie und mögliche Bewältigungsstrategien zu informieren. Wissen ist auf jeden Fall Macht. Treib Sport. Mir hat das sehr geholfen. Durch körperliche Aktivität stärkst du nicht nur deinen Körper, sondern auch dein Selbstbewusstsein und die Überzeugung, dass wirklich alles in Ordnung ist. Finde eine Sportart, die dir Freude bereitet. Dies kann helfen, kreisende Gedanken zu reduzieren und ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens zu fördern. Ja, und zum Schluss, arbeite auf jeden Fall an dir selbst. Dieser Punkt hat mir persönlich enorm geholfen und ist für mich wirklich am wichtigsten. Durch Bücher, Meditation und verschiedene andere Techniken konnte ich tiefere Einsicht in mich selbst gewinnen und bewusst an meinen Ängsten arbeiten. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, welche Buchempfehlung ich zuerst rausspucken soll, weil es so viele großartige Persönlichkeitsbücher gibt, die mir geholfen haben. Aber der Schlüssel ist, dass du für dich selbst herausfinden musst, was wirklich für dich sehr gut funktioniert. Und dabei auch bleibst. Wie ich bereits sagte, nur du selbst kannst die Veränderung herbeiführen, die du in deinem Leben wirklich auch sehen möchtest. Es gibt unendlich viele Ressourcen da draußen, die bereit sind, dir zu helfen. Aber du musst wirklich den ersten Schritt machen und dich auch wirklich drauf einlassen.
Verstehe. Mein Lieber, ich kann nur sagen, vielen Dank für das Gespräch. Mich hat das wirklich komplett mitgenommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir, Pierre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte einigen Zuhörern da draußen auch eventuell weiterhelfen.
Und das war's auch schon wieder. Für mich eine hochinteressante Folge, die euch hoffentlich wieder Hinweise gibt, die zum Nachdenken anregen und die erneut konfrontieren. Ich würde mich freuen, wenn dir die Sirene des Körpers gefällt und du diesen Podcast mit dir vertrauten, interessierten Menschen teilst. Und wenn du zu diesem oder einem anderen Thema Fragen hast oder Anregungen, Themenwünsche und Feedback, nutze gern die Mailadresse in den Shownotes. Schärfe weiter deine Sinne und achte auf die Signale, die dein Körper dir sendet. Bleib gesund, körperlich und mental. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.